Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen guten Morgen. Wir sind im Johannesevangelium und bevor wir zu unserem Text kommen, nochmal kleiner Rückblick zum Johannesevangelium. Worum geht es im Johannesevangelium? Ich weiß, das frage ich eigentlich jedes Mal, aber es ist gut und wichtig und wertvoll, dass wir uns immer wieder daran erinnern, worum geht es eigentlich im Johannesevangelium, was ist das Anliegen des Johannesevangeliums für uns heute Morgen hier und für die Menschen damals und für alle Zeiten? Was ist der zentrale Gedanke? Wo steht der? Fangen wir mal da an. Vers? Jetzt wird es schwierig, ne? Jawohl, das ist er. Das ist unser Vers. Den wollen wir, wenn es geht, auswendig lernen. Weil der ist so wichtig, nicht nur um das Johannesevangelium richtig zu verstehen und einzuordnen, aber auch für uns ganz persönlich, aber auch für die Menschen, mit denen wir begegnen. Was ist das Zentrale in diesem Vers? Es heißt da, ich lese ihn mal vor, Johannes 20, 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Leben haben in seinem Namen. Wer ist dieser Jesus? Das ist erstmal entscheidend wichtig, zu erkennen, wer er ist und wofür er auf diese Welt kam. Und das, wenn wir das erkennen, und das ist Gnade, dass wir das erkennen dürfen, weil von uns aus sind wir blind. Die Bibel beschreibt uns als Blinde. Wir können nicht sehen. Wir sehen diese Herrlichkeit nicht, diese Majestät, von der wir gerade gesungen haben, die sehen wir als Menschen nicht in Jesus. Es sei denn, Gott öffnet uns die Augen. Und dann, wenn er uns die Augen öffnet und wir ihm Vertrauen schenken, das ist nämlich das nächste Wort, was wir hier finden, Glauben, ist unser Vertrauen, unser Leben in seine Hand legen, ihn in unser Leben aufnehmen, dann bekommen wir Leben, weil die Bibel beschreibt den Menschen als tot, tot in Sünden. Wir sind verloren, wir brauchen Rettung. Darum geht es. Das ist die zentrale Botschaft der ganzen Bibel eigentlich, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und Johannesevangelium hat das zum Ziel gemacht, den Menschen, die das lesen, aber auch die wir uns damit heute Morgen auseinandersetzen, dass wir das erkennen. Wir brauchen Rettung. Ansonsten sind wir verloren. Und diese Rettung finden wir nur in Jesus. Und dazu ist es wichtig, dass wir diesen Jesus kennenlernen, dass wir ihn verstehen lernen, in all seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät und wofür er auf diese Welt gekommen ist. Und das wird uns im Johannesevangelium wunderbar beschrieben. Und wir sind jetzt in der Phase, wo das erste Zeichen, hatten wir uns schon angeguckt, in Kapitel 2, Johannes benutzt 8 Zeichen, um das zu verdeutlichen, wer dieser Jesus ist. Er hat Wunder getan, er hat Zeichen getan, Zeichen, die zeigen sollten, wer er ist, dass er nicht nur große Worte gemacht hat, sondern das auch bewiesen hat. Durch verschiedene Zeichen, die Johannes hier im Johannesevangelium benutzt und gebraucht. Und wir haben gesehen in Kapitel 2 die Hochzeit zu Kana, ein relativ überschaubarer Kreis, ein kleiner Ort, eine Hochzeit und Jesus macht aus Wasser Wein. Das war das erste Zeichen, was er tat. Und wir lesen dann nach diesem Zeichen in Vers 11 in Kapitel 2, da sehen wir wieder diesen Grundgedanken. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Ja? Er offenbarte sich durch diese Zeichen seine Herrlichkeit, dass er anders war, anders als alle anderen Menschen, die je auf dieser Erde gewandelt sind und noch wandeln werden. Er ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Hier haben wir diese beiden entscheidenden Faktoren. Seine Herrlichkeit wurde offenbar, erster Fakt, und wenn wir das erkennen und unser Vertrauen in ihn setzen, dann haben wir neues Leben. Dann haben wir ein neues Leben in Christus. Und darum geht es. Und das haben wir uns jetzt angeschaut und wir sind jetzt in Kapitel 3. Und wer von euch hat noch nicht von Nikodemus gehört? Niemand? Okay, der ist also ziemlich bekannt. Aber ich muss sagen, als ich jetzt mich intensiver die letzte Woche damit beschäftigt habe, mit diesem Text, den wir heute betrachten, muss ich feststellen, wie wenig ich eigentlich immer noch weiß. Und wie viel da drin steckt in dem Text, den wir wahrscheinlich nie so wirklich in der Tiefe verstehen werden, aber wir wollen versuchen, ansatzweise etwas tiefer zu schürfen. Und dazu wollen wir jetzt den Text erstmal lesen in Johannes 3 und wir lesen von Vers 1 bis Vers 13. Wir werden nicht alles schaffen heute, aber zumindest den Grundgedanken erstmal betrachten. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Soweit erstmal unser Text. Lass uns nochmal beten. Vater, wie immer kommen wir, wenn wir dein Wort lesen, mit leeren Händen zu dir und bitten dich, dass du sie uns füllst. Herr, denn wir sehen nicht, wir verstehen nicht, wir ergreifen es nicht. Es sei denn, du wirkst in uns und du beschenkst uns und du füllst uns. Und wir wollen dich jetzt bitten, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du unsere Herzen bewegst, dass du unsere Augen öffnest, unser Herz öffnest, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit und dass wir dadurch im Glauben gestärkt, aber auch vielleicht für den einen oder anderen hier heute Morgen zum Glauben findet und dich erkennt. Herr, dafür wollen wir dich preisen und dir danken, in Jesu Namen. Amen. Im Sommer letzten Jahres war Summer in the City und da habe ich auch aus dem Johannesevangelium Betrachtungen gemacht. Und zwar habe ich dann eine Serie gemacht in der Einsatzwoche, jeden Morgen in der Andacht, in Jesus in Begegnung mit Menschen. Und das ist hier die erste eigentlich persönliche Begegnung, die ein Mensch mit Jesus oder in Verbindung mit Jesus gebracht wird, wo er zu Jesus kommt, bei Nacht heißt es hier, und ihn etwas fragt oder eine Feststellung erstmal macht. Und wir werden feststellen, dass Jesus sehr unterschiedlich mit Menschen geredet hat, auch ihnen begegnet ist, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Je nachdem, was den Einzelnen so umhertrieb, seine Geschichte. Jesus, wissen wir ja, wusste schon, bevor er überhaupt mit Menschen geredet hat, wer sie waren und auch was sie bewegte. Das sehen wir auch in unserem Text hier heute Morgen, dass Nikodemus ja eigentlich, wenn wir jetzt hier, er kommt bei Nacht, wir kommen da gleich nochmal drauf zu Jesus, und er sagt zu ihm in Vers 2: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist ja erstmal etwas sehr Freundliches, etwas Schönes, was er über Jesus sagt. Er erkennt an, Jesus ist anders. Er tut Dinge, die kein anderer tun kann. Und das kann eigentlich nur die Schlussfolgerung sein, dass Gott mit ihm ist. Aber interessanterweise ist die Reaktion Jesu ist völlig anders. Er sagt nicht, oh, das ist aber ganz nett, was du da zu mir gesagt hast, ich freue mich darüber und du hast jetzt schon ein bisschen Erkenntnis. Und er reagiert, Jesus reagiert ganz anders. Warum? Warum? Weil er wusste, da liegt ein viel tieferes Problem in seinem Leben. Und die Frage oder die Feststellung, die er macht, war nicht wirklich das Entscheidende, sondern er brauchte etwas viel Tieferes. Und das ist das Thema unseres heutigen Predigttextes. Worum geht es in diesem Text? Es ist eigentlich nicht so schwer zu erkennen. Es geht in Vers 3 um die Frage, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Oder wir weitläufig im christlichen Jargon sagen, die Wiedergeburt. Wie kann das geschehen, dass ein Mensch wiedergeboren wird? Das ist die alles entscheidende Frage. Warum? Weil es heißt hier weiter in diesem Vers, Vers 3 und auch in Vers 5, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 5 wird das nochmal etwas tiefer erklärt. Da sagt er, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Warum ist diese Frage so wichtig? Erklärt sich eigentlich von selbst. Wenn wir nicht von Neuem geboren werden, können wir nicht Gott sehen, wir können nicht in sein Reich, was immer das jetzt bedeutet, werden wir noch sehen. Wir haben keine ewige Zukunft, keine Herrlichkeit, die vor uns steht. Wir warten auf den Tod und aufs ewige Gericht. All das ist damit verknüpft. Deswegen ist diese Frage, wie kann ich von Neuem geboren werden? Was ist dazu notwendig? Ist es notwendig? Wie geschieht es? Wer ist der aktive Teil? All diese Dinge wird uns in diesem Text erklärt. Und ich weiß jetzt schon, dass so manche nach dieser Predigt heute Morgen wahrscheinlich weggehen und sagen und sich vielleicht selber fragen, bin ich eigentlich wiedergeboren? Da steckt eine Menge drin. Oder auch manche fragen vielleicht, ja, wie wirkt sich das eigentlich, oder woran kann ich das eigentlich messen? Oder woran kann ich das erkennen, dass ich von Neuem geboren bin? Auf der einen Seite möchte ich, dass wir ein Stück weit herausgefordert werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch nicht unbedingt diesen Begriff oder dieses ganze Drumherum kennen, wenn man weiß, was Jesus in seinem Leben getan hat. Manche Leute leben ein wiedergeborenes Leben, ohne zu wissen, dass sie wiedergeboren sind. Versteht ihr mich? Also es ist nicht nur, dass wir die Definition sozusagen erkennen, sondern eigentlich ist es eine Herzenssache. Und das Wort Gottes fordert uns raus, auch mich. Und das ist gut so. Paulus sagt mal zu den Korinthern, wisst ihr nicht, ob ihr im Glauben seid? Er fragt sie, die Gemeinde in Korinth. Ja, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Das sind alles so Dinge, es ist dein ewiges Heil hängt davon ab. Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, oder? Du hast nur ein Leben. Und du weißt nicht, wie lang dein Leben sein wird, oder? Weiß irgendjemand, wann sein Tag kommt, wenn er in die Ewigkeit geht? Ich sehe keine Hände. Wissen wir nicht. Und deswegen ist diese Frage so immens wichtig und so zentral eigentlich in der Botschaft der Bibel und auch hier in dieser Begegnung, die Jesus mit diesem Mann hat, Nikodemus. Und ich finde es auch sehr interessant, dass Nikodemus, was war das eigentlich für ein Typ? Wer war er? Er war einer von den Obersten der religiösen Führerschaft, Sanhedrin, 70 Leute, die die geistliche Leitung hatten über das Volk Israel. Und er wird hier sogar beschrieben als der Lehrer, also nicht nur irgendein Lehrer, sondern der Lehrer. Das heißt, er war so die Spitze dieser Leitung. Und der kommt zu Jesus mit einem Anliegen. Beziehungsweise dieses Anliegen formuliert er ja erstmal in einer Feststellung. Die Frage, die eigentlich dahinter stand, die deckt Jesus danach auf. Denn es fehlte ihm etwas. Und ich finde es interessant, dass hier nicht der größte Sünder zuerst zu Jesus kommt, sondern der religiöseste kommt zu Jesus. Und er sagt, mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Wir würden sagen, eigentlich wäre es doch besser, wenn da jetzt einer kommt, der wirklich so ganz schweres Leben hinter sich hat und der kommt jetzt zu Jesus und sagt, ah, ich hab Probleme, ich stecke so tief im Sumpf, ich brauche Hilfe. Hätten wir vielleicht gedacht. Aber Nikodemus war von der geistlichen Elite. Der kannte das Alte Testament teilweise auswendig. Und er kommt zu Jesus bei Nacht. Darum geht es hier in unserem Text. Und ich möchte das in drei Fragen oder Feststellungen mal hineinpacken, diesen Text. Und wir werden wahrscheinlich nur bis Vers 8 oder 9 kommen. Aber das macht nichts. Wir haben ja noch hoffentlich, dass er nicht uns heimholt oder wiederkommt, noch die Möglichkeit, dann weiter zu betrachten. Aber ich möchte mal drei Aussagen machen. Einmal die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, oder eine Feststellung, die Notwendigkeit der Wiedergeburt oder von Neuem geboren zu werden. Das ist etwas, was wir erstmal feststellen wollen. Ist es notwendig, von Neuem geboren zu werden? Ja, und das werden wir anhand des Textes sehen. Dann das Zweite ist, was darauf folgt, ist die Unmöglichkeit der Wiedergeburt. So habe ich es formuliert. Und ihr werdet vielleicht denken, das klingt irgendwie ein bisschen komisch. Auf der einen Seite brauchen wir die Wiedergeburt, um das Reich Gottes zu sehen, um in Beziehung mit Gott zu treten. Aber auf der anderen Seite stellen wir auch fest in diesem Text, dass Jesus Aussagen macht, die es erstmal sehr unheimlich schwierig machen. Oder andersrum formuliert vielleicht, die das außerhalb unserer Möglichkeiten aufzeigt, wo wir gar nicht Zugriff haben, was wir gar nicht steuern können. Denn wir wollen ja immer alles selber machen, ne? Wir wollen ja alles selber irgendwie regeln. Aber hier stellen wir fest, hier kommen wir an unsere Grenzen. Und deswegen habe ich es genannt, die Unmöglichkeit der Wiedergeburt. Und dann das Dritte, und da wollen wir natürlich nicht stehen bleiben, sonst können wir alle nach Hause gehen. Das war's. Das Dritte ist natürlich dann die Möglichkeit, von Neuem geboren zu werden. Wie geht das? Wie funktioniert das? Auch das finden wir in unserem Text. Wir wollen jetzt nochmal, die Verse 3 und 5 habe ich jetzt schon mal ein bisschen umschrieben. Die Notwendigkeit der Wiedergeburt ist uns allen klar. Es wird in unserem Text gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er kann auch nicht eingehen, weder sehen noch eingehen. Also damals für die Zeit, wo Jesus das dem Nikodemus gesagt hat, was hat er damit verbunden, als er zu Nikodemus gesprochen hat, er kann das Reich Gottes nicht sehen. Was haben die Israeliten eigentlich damals gedacht? Was war ihre größte Sehnsucht eigentlich? Weiß das jemand? Das ist eigentlich heute noch so. Der Tempel, das tausendjährige Reich, Israel regiert, der Messias kommt, der Herrscher, tausendjährige Reich. Ne? Darauf, das ist das, was sie verband mit dem Reich Gottes. Sie haben nicht in erster Linie gedacht an die Ewigkeit, an Herrlichkeit, an Beziehung mit Gott, insofern, dass sie bei ihm sind, sondern sie haben rein pragmatisch gedacht, wir wollen, als Jesus kam, war es ja auch eine Phase, wo sie ihn zum König machen wollten. Warum? Er sollte sie vom römischen Joch befreien. Ja, es war so ein rein physisches auf der Erde, das Reich Gottes aufzurichten. Aber wir wissen, und wir wissen auch von der Schrift her, dass das natürlich ein Teil ist und dass das sich auf Israel bezieht und auch eines Tages so kommen wird. Aber was verbindet uns mit dem Reich Gottes? Was ist für uns das Reich Gottes? Für dich? Wartest du auch auf das tausendjährige Reich? Oder auf was wartest du? Auf Jesus? Was ist für dich das Reich Gottes? Was bedeutet für dich, in Beziehung mit Jesus zu leben? Ewiges Leben, Beziehung mit Gott, Jesus immer größer wird. Ja, wir können das eigentlich umschreiben, so mit einem Vers, einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, 32, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In der Fülle des Christus leben, mit ihm leben. Das ist eigentlich, was wir mit Reich Gottes oder mit der Beziehung mit Gott und Jesus verbinden wollen und sehen wollen. Dass er unser Alles ist, dass er unser größter Schatz ist und dass das unser Leben so reich macht und so reich nicht materiell, aber reich im Geiste, dass er immer größer wird in unserem Leben. Aber um das, dass das geschehen kann in unserem Leben, müssen wir von Neuem geboren werden. Man kann es auch so formulieren, so habe ich es hier nochmal aufgeschrieben, so zu leben, wie Gott es sich erdacht hat und wofür er uns geschaffen hat. Ja? Der Mensch ist in Beziehung mit Gott geschaffen worden. Nimmst du Gott raus aus deinem Leben, hast du eine leere Hülle. Ein Auto ohne Benzin, ein Auto ohne Motor, eine Taschenlampe ohne Batterien. Ist nur noch eine leere Hülle, ist nicht funktionsfähig. So ist der Mensch geschaffen. Und in dieses Reich Gottes zu kommen, in diese Beziehung mit Gott wieder zurückzukommen, ist das, dass wir in diesen Zustand zurückkommen, in dem Gott uns geschaffen und erdacht hat und auch wollte. Und dazu ist es nötig, dass wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ein neues Leben bekommen. Denn das ist verloren gegangen. Und wenn wir mal auf Nikodemus das jetzt mal runterbrechen, Nikodemus war ein religiöser Mann. Er lebte in einem Konzept, das auf Leistung aufgebaut war. Ja? Er versuchte akribisch die Gesetze Gottes zu befolgen. Alles das bis aufs kleinste Detail. Und sie haben sogar, das reichte ihnen nicht, sie haben noch viele Dinge dazu getan, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen. Ja? So war Nikodemus gestrickt. Und wenn wir das jetzt mal, als Jesus die hier zu ihm sagt, als er diese Aussage macht, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus reagiert gar nicht drauf, sondern sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich. Und wenn immer Jesus das sagt, unterstreicht er das. Jawohl, jawohl, das ist so, das ist wichtig jetzt. Wahrlich, wahrlich ist immer ein Satz, den wir immer besonders betrachten sollten, weil jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, was Jesus sagte. Das war natürlich alles entscheidend, was Jesus sagte. Aber er wollte hier eine besondere Betonung auf etwas legen. Und er sagt hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie muss das bei Nikodemus angekommen sein? Ich glaube, man könnte vielleicht so formulieren, Nikodemus, du brauchst nicht mehr Religion, sondern du brauchst eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Er wollte wahrscheinlich irgendwas hören, was er noch tun kann, damit er noch dichter rankommt oder damit er reinkommt ins Reich Gottes. Aber es geht nicht ums Tun. Es geht um eine neue Schöpfung. Der Vers dazu, 2. Korinther 5, Vers 17. Kommt, Bibelkenner, was steht da? Oh, jetzt wird es schwierig. Ne? Ist jemand in? Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Jawohl. Also es geht nicht darum, mehr Religion, mehr Werke, mehr tun, um das Reich Gottes zu erreichen. Sondern es geht um, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, sagt Luther. Oder Schlachter sagt, Schöpfung, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir brauchen eine neue Schöpfung. Ja? Also nicht mehr Religion. Und das Zweite, was damit verknüpft ist auch, Nikodemus, es geht nicht darum, deine alte Natur zu verbessern. Ein altes Haus, was du renovierst, ist deswegen nicht neu, oder? Ist nur renoviert. Ja? Ja? Es geht nicht darum, deine alte Natur auf einen höheren Standard zu bringen, Nikodemus. Und da fiel mir dieses Bild ein in Matthäus 9, Vers 17. Weiß jemand, welches Bild mir da in den Sinn kam? Matthäus 9, Vers 17. Wollen wir mal nachlesen. Da heißt es, Matthäus 9, Vers 17. Man füllt auch nicht neuen Wein. Wie geht's weiter? In alte Schläuche. Warum nicht? Der zerreißt. Das heißt, die alte Natur verbessern und in einen neuen Schlauch packen, das bringt nichts. Denn, wie geht es hier weiter in unserem Vers, Vers 17? Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verdimmt. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Was wollte er damit sagen? Es geht nicht, die alte Natur ein bisschen besser zu machen. Sondern du brauchst neuen Wein. Neues Leben. Darum geht's, Nikodemus. Und ein drittes, was auch der Nikodemus lernen sollte aus dieser Aussage, die Jesus ihm macht, in Bezug auf die neue Geburt, glaube ich, es geht nicht nur darum, Wahrheit für wahr zu halten. Denn er sagt ja hier, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es erkennen, dass Gott mit ihm ist. Das war ja wahr. Aber es reicht nicht. Könnt ihr euch noch an die Botschaft von Andy Beyer erinnern? Irgendjemand? Oh, ich hoffe, ich sage Ihnen das nicht. Ja, Johannes 20, Vers 31 war sein zentraler Gedanke. Könnt ihr euch erinnern? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich habe mir die Predigt hinterher, weil ich war ja auch nicht da, aber ich habe sie mir hinterher angehört. Und er hat gesagt, es ist interessant, dass die Menschen, als sie mit Jesus in Verbindung kamen, immer irgendwie schon was gesehen haben. Die einen sagen, er war ein Prophet. Die anderen sagen, er war ein Lehrer, Nikodemus. Aber reichte das? Reicht es zu erkennen, dass Jesus ein guter Lehrer war, um gerettet zu werden? Reicht es, das zu erkennen, dass Jesus ein Prophet war, ein großer, vielleicht sogar der größte Prophet war? Nein, es reicht nicht. Was ist notwendig? Sie müssen erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Darum geht's. Und es reicht eben nicht, die Wahrheit für wahr zu halten. Das rettet dich nicht. Egal wie du die Wahrheit definierst, ob er jetzt als Lehrer, als Prophet, es geht nicht nur um das Fürwahrhalten von etwas. Das musste Nikodemus auch lernen. Und das sehen wir hier in Vers 2 und 3, denn Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Das ist der Schlüssel, um ins Reich Gottes zu kommen. Also wir halten fest, wenn ein Mensch in das Reich Gottes kommen will, in Beziehung mit Gott treten möchte, kann, soll, wie auch immer wir das definieren, er muss von Neuem geboren werden. Ansonsten geht es nicht. Das ist, was der Text uns hier deutlich macht, was Jesus hier auch Nikodemus deutlich macht, der von der religiösen Elite kam und dennoch fehlte ihm das Entscheidende eigentlich in seinem Leben. Ja? Und das führt uns jetzt zum zweiten Punkt, die Unmöglichkeit der Wiedergeburt, von Neuem geboren zu werden. Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, warum hat Jesus eigentlich die Geburt als ein Symbol, als ein Bild benutzt? Andersrum gefragt, wer von euch hat entschieden, geboren zu werden? Nein, ich spreche hier von der klassischen Geburt. Hat irgendjemand entschieden, ich komme jetzt mal auf die Welt? Wer hat denn das entschieden? Ha? Lena, wer hat das entschieden? Gott selbst, ja, du bist sehr geistlich, aber gehen wir mal ganz pragmatisch vor. Mama und Papa. Ja, Mama und Papa haben entschieden, wir wollen Kinder. Und dann kam Lena raus. Und sie sagten, ups, wunderbar. Versteht ihr mich? Warum benutzt Jesus eigentlich den Begriff oder das Bild der Geburt? Ich glaube, er wollte uns damit was sagen. Denn keiner von uns hat entschieden, geboren zu werden, oder? Es liegt nicht in unserer Macht. Es lag nicht in unserer Macht. Auf einmal kamen wir raus und haben gemacht. Das war alles. Ja? Versteht ihr mich? Es geht darum, Jesus wollte Nikodemus klar machen und auch uns klar machen, wenn es um die Wiedergeburt geht, um von Neuem geboren werden, das liegt außerhalb unserer Sphäre. Wir können das nicht einfach so entscheiden. Ha, ich will jetzt mal wiedergeboren werden. Nein. Genauso wenig, wie du entschieden hast, dass du eines Tages das Licht der Welt erblicken durftest. Es war ein Gottesplan, keine Frage, aber du hast es nicht entschieden. Und so ist es auch, wenn es um die geistliche Wiedergeburt geht, um die geht es ja hier, es geht ja nicht um eine physische, eine körperliche Wiedergeburt in dem Sinne, sondern eine geistliche Wiedergeburt, das liegt außerhalb deiner und meines Machtbereiches. Und wisst ihr was, der Nikodemus, so komisch der auch reagiert, ne, ist ja irgendwie lustig. Auf der einen Seite spiegelt es so ein bisschen das Wesen des Menschen wider. Wir verstehen nicht wirklich, wenn Jesus zu uns redet und wenn wir aus der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, verstehen wir nicht wirklich. Und er hat verstanden, naja, okay, von neuem geboren werden, ich bin jetzt so, sagen wir mal, 80, das wird schwierig, wieder bei Mama in den Bauch zu schlüpfen. Ich sag's jetzt mal ganz platt. Das ist, was er hier sagt. Das hat er damit verbunden. Auf der anderen Seite reagiert er eigentlich sehr gut. Weil damit drückt er eigentlich aus, es ist eigentlich unmöglich. Wie kann das geschehen? Und das sagt er auch. Er sagt es immer wieder in dem Text, in Vers 9. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch von neuem geboren werden? Ich kann das nicht erklären. Und ihr müsst verstehen, das war ein Mann, der auf alles eine Antwort hatte. Die Leute kamen jeden Tag zu ihm und fragten, Rabbi oder Lehrer, Meister, Pharisäer, Sanhedrin, du bist einer von der Elite, du bist der Lehrer, ich habe da mal eine Frage. Und jetzt kommt er plötzlich zu Jesus, in Berührung mit Jesus und er versteht nur noch Bahnhof. Das muss ziemlich ernüchternd gewesen sein für ihn. Ich weiß doch nicht alles. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Und so sind wir Menschen. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Momentan sehen wir auf den Plakaten hier vor Europawahl, da steht bei einer politischen Richtung, Europa ist die, wie geht's weiter? Die Antwort. Europa ist die Antwort. Lest ihr die gar nicht? Ist das so? Europa ist die Antwort? Ah. Das sind wir Menschen. Wir klammern uns an Europa, wir klammern uns an Systeme, wir klammern uns an Menschen, wir klammern uns an allen möglichen Dingen. Weil wir nach Antworten suchen und sie nicht finden. Und so geht es uns. Wir sind blind, wir sehen nicht, wir können nichts erkennen, wir nehmen es nicht wahr, wir sehen, Jesus sagt uns die Antwort und wir verstehen es einfach nicht. So sind wir. Also die Reaktion, die Nikodemus hier an den Tag legt, ist eigentlich richtig. Und für ihn war das ein Hammer, weil sein Leben war aufgebaut auf Leistung. Und hier kam er zu einem Punkt, wo es darum geht, es geht nicht um deine Leistung. Es geht nicht um das, was du tust, sondern was an dir getan werden muss. Oh, das ist demütigend. Es geht nicht darum, dass du jetzt etwas leistest, damit du von neuem geboren wirst, sondern jemand anders hat etwas für dich geleistet, was er dir geben will. Und wer lässt sich schon gerne was schenken? Ist es nicht oft so, wenn wir uns beschenken lassen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, jetzt muss ich aber auch irgendwie was zurückgeben? Ne? Ist das nicht so? Also ich meine jetzt nicht Geburtstag, ne? Also da müssen wir eine Ausnahme, aber wenn uns jemand mal was beschenkt oder so, dann haben wir immer schon innen drin das Gefühl, oh, jetzt muss ich aber irgendwie das auch wieder zurückgeben. Ist es so? Weil in uns steckt alle so die Leistung. Wir wollen auch etwas dazu beitragen. Wir wollen auch etwas tun. Damit am Ende wir auch was sagen können? Naja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Ne? So schlecht bin ich auch nicht. Ich habe ja was Gutes getan. Aber wenn es darum geht, dass ein Mensch von neuem geboren wird, da ist aber auch null eigene Leistung mit verbunden. Weil es außerhalb unserer Sphäre liegt. Glaubt ihr das? Klingt nicht so überzeugend. Matthäus 19. Ich nehme mal ein Beispiel. Matthäus 19. Kennt ihr die Begebenheit, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt? Und er sagt, oh, guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Ja? Was muss ich tun? Um das ewige Leben. Und dann Jesus sagt, okay, tu dies, tu das.
Oh.
Und der junge Mann sagt im Vers 20 dann zu ihm, das habe ich alles gehalten. Von meiner Jugend. Was fehlt mir noch? Er merkte, irgendwas fehlt. Obwohl er alles tat, offensichtlich. Dann geht's weiter. Willst du verkommen? Dann gib dein Reichtum auf, gib es den Armen und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, heißt es Vers 20, da war er betrübt. Denn er hatte viele Güter. Und jetzt kommt die Aussage, die Jesus zu seinen Jüngern macht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Himmel. Also man hat das versucht dann zu erklären. Es gab damals so ein Tor in Israel und wenn ein Kamel durch musste, dann musste das alles absatteln, damit es durch dieses Nadelöhr kommt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, was Jesus hier sagen wollte, ist es möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich auch nicht. Was er damit sagen wollte, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und jetzt geht der Text weiter. Die Jünger haben es nicht verstanden. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wie kann dann überhaupt einer gerettet werden? Wenn es unmöglich ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, wie kann dann ein Mensch gerettet werden? Ist richtig. Genau das ist es. Und dann kommt aber jetzt etwas Entscheidendes, was Jesus sagt. Da sagt er, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es, deswegen die Unmöglichkeit der Wiedergeburt. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber der Satz hört da nicht auf. Sondern wie geht's weiter? Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist unsere Rettung. Ja? Wenn das nicht stehen würde, können wir einpacken. Das war's. Aber es heißt hier, bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist das Evangelium. Es führt uns zu dem Punkt, wo wir erkennen, es ist unmöglich für mich, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, in das Reich Gottes zu kommen, aus eigener Anstrengung, durch meine Willenskraft, durch meine guten Werke, durch meine Veränderung, durch meinen Glauben. Wir können da alles einsetzen. Es ist unmöglich. Es liegt nicht in unserer Macht. Es ist nicht etwas, was du tust, sondern was in dir und an dir geschehen muss. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt. Seid ihr noch fit? Ja? Weil jetzt kommt der schönste Teil. Bis jetzt war alles ziemlich hammermäßig. Ja? Aber jetzt kommt die Möglichkeit der Wiedergeburt. Jetzt wollen wir zu dem kommen, warum der Text eigentlich und warum Jesus eigentlich bei Nikodemus angesetzt hat und gesagt hat, so, was du brauchst, ist eine neue Geburt. Und wenn er das sagt, dann muss er ja auch damit irgendwie eine Möglichkeit ihm aufzeigen. Sonst wäre das ja ein leeres Wort. Aber wenn Jesus etwas sagt, das hat immer Inhalt. Es hat immer Kraft. Und wenn Jesus diese Zusage macht, du musst von Neuem geboren werden, dann weiß er auch, dass es möglich ist. Oder nicht? Sonst wäre es ja nicht wahr. Und Jesus lügt nicht. Das heißt, er sagt zu Nikodemus, auf der einen Seite, weißt du Nikodemus, was dir fehlt, ist neues Leben. Und dieses neue Leben findest du nicht in Religion, nicht in deiner eigenen Anstrengung, sondern das muss dir geschenkt werden. Und das ist das, worum es hier geht in unserem Text. Und das ist das, warum das, was wir auch brauchen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als Jesus das zu ihm sagte, hat er ihn damit überfordert? Ein Stück weit ja. Und ich glaube, wir fühlen uns auch überfordert, wenn wir mit diesem Thema uns auseinandersetzen. Ich auch. Weil es ist mir zu groß. Aber ihr müsst euch vorstellen, Nikodemus war ein Mann, der das Alte Testament kannte. Und jetzt ist die Frage, finden wir dieses Konzept eigentlich auch schon im Alten Testament? Hatte vielleicht Nikodemus vieles, was er meinte zu wissen, übersehen oder nicht richtig verstanden? Weil das Alte Testament ist voll davon. Voll davon.
Und er hätte es eigentlich wissen müssen. Aber, wie das so ist, er wusste es nicht. Psalm 51 spricht zum Beispiel davon, wo David zu Gott bekennt seine Schuld, als er mit Bathsheba gesündigt hatte und dann ihren Mann hat umbringen lassen. In Sünde bin ich geboren. Da wird schon ganz klar deutlich, dass der Mensch aus sich heraus und wenn er geboren wird, schon getrennt von Gott lebt und tot ist und in Sünde geboren ist. In Jesaja 64, da heißt es, dass das sind alle Schriftstellen aus dem Alten Testament, dass unsere guten Werke wie schmutzige Lappen sind. Auch diesen Vers kannte mit Sicherheit Nikodemus. Dass all das Gute, was ich mache, eigentlich vor Gott keinen Wert hat. Und so können wir weitergehen und weitergehen im Alten Testament. Aber ich möchte uns zu einer Textstelle führen, die er mit Sicherheit wissen müssen. Und zwar, die steht im Hesekiel. Ist euch auch bestimmt bekannt. Hesekiel 36. Die möchte ich mal vorlesen. Weil die auch ein bisschen die Erklärung gibt, zum Beispiel zu Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, wisst ihr, dass es eine Kirche gibt, die auf Grundlage dieses Verses Menschen, Kinder tauft, die sozusagen wiedergeboren werden in eine Kirche. Das, die Grundlage ist hier in diesem Vers. Und ist weit gefehlt. Weit gefehlt. Sie wiegen Menschen in Sicherheit, die verloren sind. Anhand dieses Verses. Ist traurig. Aber lasst uns die Erklärung suchen in der Bibel. Im Alten Testament, in Hesekiel 36, ich lese euch mal ein paar Verse vor und dann vergleicht das mal mit dem Text, den wir heute Morgen betrachten. In Vers 24 bis 26, da heißt es, denn ich will euch, also Gott, denn ich will, und achtet mal auf diesen Vers oder auf diese Aussage, ich will, das kommt sehr oft vor, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln, hier spricht es zu dem Volk Israel als Nation, und euch wieder in euer Land bringen, das hat er getan. In ein paar Wochen bin ich da, in diesem Land. Und ich will reines Wasser, und hier kommt der Begriff reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Wasser steht hier für Reinigung, für Vergebung, für Buße. Ja? Nicht Taufe oder mit Wasser getauft und dann ist das Kind gesegnet und schon in dem Reich Gottes und jetzt muss es sich nur noch durch Sakramente weiter hocharbeiten. Weit gefehlt. Und ich will reines Wasser über euch bringen und ihr werdet rein sein. Und von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz in Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben. Ein neues Herz geben. Einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz, was für das alte, sündige, verrottete Herz steht, rausnehmen und euch ein Fleisches und aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr meine Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Sehr interessant. Neues Leben, neuer Weg. Nicht umgekehrt. Nikodemus sagt ja, neuer Weg, guter Weg, gute Werke, dann neues Herz. Aha. Neues Herz, gute Wege, richtig leben, neues Herz. Und genau das ist das, was Jesus eigentlich Nikodemus sagt. Du brauchst ein neues Herz. Das Steinerne muss raus. Das sündige Herz muss raus. Es muss was Neues geschehen. Ein neues Herz, ein fleischernes. Und das ist eigentlich, hätte das Nikodemus wissen müssen. Er hat ihn eigentlich nicht überfordert, er hat ihn mehr herausgefordert, sich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Und das ist ein guter Weg, wenn hier Menschen unter uns sind, die Fragen sind, dann setzt euch mit der Bibel auseinander. Forscht darin, lasst es auch wenn wir es nicht verstehen, setzt euch mit der Bibel auseinander. Gott erklärt sich selbst in seinem Wort. Und wenn ein Mensch aufrichtig sucht, dann lässt er sich finden. Und ich denke, das hat auch damit zu tun. Aber Nikodemus, du brauchst ein neues Herz. Und das ist das, was hier im Neuen Testament beschrieben wird mit, du musst von Neuem geboren werden. Das muss geschehen und das ist etwas, was du nicht bewirken kannst, das du nicht beeinflussen kannst, das ist etwas, was Gott souverän tut. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament, ich nehme mal ein paar Verse, oder vielleicht kann man es so machen. Wer von euch hat eine Bibel dabei? Einige? Ihr wisst ja, ne? Wer von euch ist zur Schule gegangen oder Schulbücher? Der hebe mal die Hand. Echt? Du hast ein Tablet gehabt, ne? Nee? Aber normalerweise geht man in die Schule mit einem Schulbuch. Nun, wir gehen hier nicht in die Schule, keine Frage. Aber ich bin immer ein Freund davon, selber nachzulesen, mitzulesen, wenn hier vorne gepredigt wird, einmal um zu prüfen und herauszufinden, ob der da vorne steht, auch das Richtige sagt. Ich kann euch ja eine ganze Menge hier vorlesen. Aber wer die Bibel dabei hat, der kann jetzt mal aufschlagen, Jakobus Kapitel 1, Vers 18 und den Vers vielleicht für uns mal vorlesen. Jakobus 1, Vers 18. Der nächste kann schon aufschlagen, Titus 3, Vers 5. Und das mal vorlesen. Jemand, Jakobus 1, 18? Lies mal, David. Also, Mama. Schieß los! Wer hat uns geboren? Er hat uns geboren durch das Wort der Wahrheit. Er hat uns geboren. Okay, halten wir fest. Titus, Kapitel 3.
Nicht um der Werke willen, der Gerechtigkeit, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit macht er uns selig durch das Wort der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes.
Ja, also wir sind nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, hier haben wir Nikodemus, die er getan hat, sondern aufgrund von Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Okay, also wir sehen, wir könnten jetzt weiter, wir nehmen noch einen, Kolosser 2, Vers 13. Kolosser 2, Vers 13. Kann das jemand noch mal vorlesen? Ihr dürft auch euer Handy nehmen. Okay, also du hast eins, was auch reden kann, okay. Aber wir haben einen, der gelesen hat. Ich lese es nochmal vor, weil wir waren vielleicht jetzt etwas abgelenkt. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, ja, das ist unser Zustand, und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Ist da irgendwas, was wir hätten tun können? Oder steckt da irgendwas Leistung drin? In diesem Vers? Nichts. Warum nicht? Weil wir es nicht können. Wir können es nicht. Es ist etwas, was nur Gott tun kann. Und wenn wir zurückgehen zu Johannes, haben wir auch schon den Vers betrachtet, Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, das Kind Gottes zu werden, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt kommt Vers 13, die nicht aus dem Blut, also Abstammung, Israel, ne, ich bin ein Jude, Israelit, ich bin auf jeden Fall gerettet. Ich gehöre zum Volk Israel. Noch aus dem Willen des Fleisches, ich habe das entschieden, ich will jetzt wiedergeboren sein, bin ich mal. Noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Das ist der Schlüssel. Und so können wir Verse für Verse lesen und wir werden immer wieder den gleichen Tenor feststellen. Es ist Gott, der in euch das bewirkt. Nicht du oder ich, selbst der Glaube, der ja auch der Schlüssel eigentlich ist, der kommt ja dann im Text weiter, dass wir durch Glauben gerettet sind, selbst dieser Glaube ist nicht etwas, was du produzieren kannst. Du kannst nicht einfach einen Knopf anschalten und sagen, jetzt glaube ich mal. Geht nicht. Epheser 2, Vers 8 sagt, dass dieser Glaube ein Geschenk ist. Das ist etwas, was Gott bewirkt. Das ist etwas, was Gott tut. Und wenn wir zu ihm kommen, Johannes 6, Vers 37, dann ist es, weil der Vater uns gezogen hat. Deswegen kommen wir zu ihm, weil er uns sieht. Also wir sehen, der aktive Teil ist eigentlich immer Gott. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und Gott tat der Lydia das Herz auf. Nicht Lydia hat gesagt, oh, das klingt alles nett und schön, jetzt will ich aber Jesus nachfolgen. Sondern Gott tat ihr das Herz auf. Das war der Schlüssel. Und das ist, wenn die Bibel von der Wiedergeburt spricht, dann ist es Gnade. Es ist Gnade. Es ist etwas, was Gott in uns bewirkt, wo wir direkt keinen Einfluss haben. Und deswegen steht über unser Leben, wenn du denn gerettet bist, die Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk. Das ist etwas, was Gott tut und immer wieder tut. Und wisst ihr was? Bei Nikodemus hat das funktioniert. Der taucht mich wieder auf. Wisst ihr, wo er auftaucht? Der verschwindet jetzt von der Bildfläche. Und man weiß nicht so genau, was ist eigentlich mit Nikodemus. Hat er es verstanden? Hat Gott ihm das Herz eröffnet? Wisst ihr, wo er wiedergefunden wird? Bei der Grablegung. Er kommt mit Myrrhe und 100 Pfund und nimmt den Leichnam von Jesus ab und balsamiert ihn ein. Wir können davon ausgehen, dass wir Nikodemus einmal im Himmel wiedersehen. Und dann wird Nikodemus sagen, wisst ihr was? All meine Religiosität, all das, was ich geleistet habe, das ist alles Mist. Aber Gottes Gnade hat mich gefunden. Er hat mich errettet. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ein neues Herz geschenkt. Und das nicht, weil ich besonders rettungswürdig war oder weil ich besonders Leistung gezeigt habe, sondern weil Gottes Gnade mich erreicht hat. Und die Frage ist, hat Gottes Gnade auch dein und mein Leben erreicht? Das ist die Frage. Weißt du, weiß ich, dass ich von neuem geboren bin? Und wir merken schon, dass das geht an unser Herz. Es geht daran, auch zu sehen, dass ich da nichts leisten kann. Ich kann mich nur beschenken lassen. Aber Jesus sagt auch, dass wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Geh ins Gottes Wort. Wenn du noch auf dem Weg bist, auf der Suche bist nach diesem neuen Leben, dann geh in das Wort Gottes. Denn wir haben auch gelesen, durch das Wort der Wahrheit wird ein Mensch von neuem geboren. Das heißt, es ist sehr eng gekoppelt mit diesem Buch. Und dann rede zu Gott. Sprich zu ihm. Herr, rette mich. Bekenne ihm deine Schuld, nicht deine guten Werke. Die braucht er nicht. Bekenne ihm deine Schuld. Und sage, ich bin ein elender Sünder, ich habe versagt. In jeder Hinsicht. Und bringe deine Schuld zu Jesus. Und er will dir ein neues Leben schenken, Vergebung schenken. Das ist das Angebot, was Jesus macht und was heute noch gültig ist. Aber es bleibt und ist Gottes Werk. Es ist nichts, was wir tun können oder beschleunigen in der Hinsicht, sondern das ist etwas, was Gott sich souverän vorbehält. Bei Nikodemus dürfen wir sehen, er hat ihn erreicht. In all seiner Religiosität und in all seinen eigenen Werken als alter Mann. Und das Alter spielt keine Rolle, ob du jung oder alt bist. Solange du atmen kannst, ist die Gnade Gottes da. Und die ist auch heute da. So lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort so klar und so ehrlich ist, auch zu uns Menschen, Herr. Und Herr, wir erkennen unsere eigene Schwachheit, wir erkennen unser eigenes Versagen und wir erkennen auch, dass wir eigentlich es nicht verdient haben, gerettet zu sein. Doch du in deiner Gnade bist uns begegnet und du hast unser Herz geöffnet und dafür wollen wir dich preisen. Und dir danken, Herr, dass du uns neues Leben geschenkt hast. Und wenn es hier Menschen gibt heute Morgen, die das noch nicht erkannt haben, Herr, dann schenke du Gnade. Öffne du ihr Herz, dass sie das erkennen und ein Leben mit dir ganz neu beginnen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.